absolute Kapitulation. Das, wo es nicht mehr weitergeht. Das bahnt sich dann an und dann geht es um einen Moment, wo die ganze Familie wegbricht, die Frau wegrennt und so weiter. Mhm. Was ganz Schlimmes passiert. Und das ist die Kapitulation. Ja. Und wenn man die nicht nutzt, dann ist man am Arsch. Ja. Dann ist man echt am Arsch.
Markus Majowski. Ihn kennen wir als den lustig-knuffigen Verkäufer aus den legendären Telekom-Werbespots oder aus der Comedy-Serie Die Dreisten Drei. Aber während er Millionen zum Lachen brachte, kämpfte er selbst gegen seine Alkohol- und Drogensucht. Mit Erfolg. Er ist seit 18 Jahren clean und hilft jetzt anderen Süchtigen. Außerdem hat er gemeinsam mit seiner Frau Barbara entschieden, Berlin zu verlassen und in einen ganz idyllischen Teil von Baden-Württemberg zu ziehen. Und dann ist da ja auch noch sein Romandebüt, das ihm gerade echte Glücksmomente schenkt. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Markus Majowski.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Markus Majowski ist bei mir. Besuch aus Berlin. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo, lieber Jörg. Ich grüße dich.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast mal gesagt, du bist eine Charlottenburger Rotznase. Mhm. Warst du zumindest früher mal. Bist immer noch in Berlin. Ist das eine große Liebe oder auch eine Hassliebe? Warum hältst du dich so hartnäckig in Berlin?
Ich glaube, Charlottenburg hat es mir angetan. Mhm. Ich bin immer noch da. Jetzt im Knobelsdorf-Kiez am Reitweg vom König. Mhm. Der früher nach Potsdam geritten ist. Es ist mittlerweile eine zementierte Straße. Mhm. Aber es ist insofern ganz schön, es ist ein sehr multikultureller Kiez. Ja. Da gefällt es mir.
Und du bist jetzt hier gerade mit dem Zug nach Stuttgart gefahren.
Ja.
Und ich wette, und wahrscheinlich gewinne ich die blindlings, dass die Menschen dich zumindest angucken und denken, Mensch, so ein vertrautes Gesicht. Und mir ging es auch gleich so. Ganz viel Vertrautheit, wenn ich dir ins Gesicht schaue. Du bist einfach, und siehst mir nach, der Mann aus der Telekom-Werbung, aus der Genial.
Sowas. Es ist total schön eigentlich, weil oft sind solche Sätze wie, ja, du bist ein Teil meiner Kindheit. Mhm. Ja, kann ich dich mal knuddeln? Passiert manchmal.
Ja.
Und das haben wir schon auf der Schauspielschule gelernt. Da gibt es dann Grenzen, aber wenn man möchte, ne? Genau, knuddeln. Oder aber, ja, was auch immer, es ist okay.
Mhm. Aber diese Vertrautheit ist schon noch da, ne? Also das wird dir von den Menschen wahrscheinlich auch gespiegelt, dass du für sie immer noch der nette Herr Neumann bist aus diesen genialen Telekom-Spots.
Ja, ich glaube, ja, tatsächlich. Das war ja damals auch so, dass viele dachten, ich bin gar kein Schauspieler. Mhm. Auch die in der Telekom, also außer Kindervater, der war damals Vorstand, der hat mich entdeckt, Jürgen Kindervater. Danke, lieber Jürgen. Aber alle anderen dachten, er ist doch einer von uns oder das ist doch irgendwie, wie habt ihr den Ding gecastet, ey? Ja, und ich kann das halt. Das ist so, das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Mhm. Und ja, genau. Gleich nach den ersten Spots haben die Leute mich auf der Straße erkannt. Aha. Und sogar ganz große Kollegen haben gesagt, Respekt, hast du gut gemacht.
Und viele schauen sich das auf YouTube immer noch an, mit größtem Vergnügen. Wenn du da Faxgeräte anpreist, so als wäre es das neueste Wunderwerk, so irre.
Das T-Konzept C522 zeichnet sich aus durch leichte Bedienung über einfache Menüführung mittels Display. Mittels was? Mittels Display. Ach so. Und was ist das da? Das Display.
Für nur 555 Mark. War damals, glaube ich, so. Ne?
Ja.
Ja. Jetzt habe ich natürlich eins vergessen, das ist sehr unhöflich. Wir sind zu dritt heute beim Promi-Talk, weil Uzi ist da.
Uzi ist dein
wahnsinnig freundlicher Hund, den ich gerade auch schon mal ein bisschen vorsichtig streicheln durfte. Wir haben uns freundlich angenähert.
Ja.
Ganz vorsichtig natürlich, ganz höflich. Uzi ist für dich ein ganz, ganz wichtiger Begleiter.
Ja, du willst aber jetzt nicht, dass ich ihn hochnehme.
Uzi darf hier ruhen und zuhören. Und wenn du natürlich das Bedürfnis hast, irgendwann Uzi mal ein bisschen zu knuddeln, dann mach das. Also fühl dich da
frei. Wäre also drin. Oh,
ja, na,
schauen wir mal, wie es läuft.
Ja, schauen wir mal, wie es läuft.
Genau. Du, das hat sich auch zwischen uns entwickelt.
Mhm.
Wir haben ja eigentlich zwei Hunde. Und der erste Havaneser, der ist schon 9, Uzi ist 8, der war für mich gedacht, auf Tournee, wenn ich mal weg bin und so weiter. Das war einfach so eine Not, also ich war wirklich gesagt, muss jetzt mal wieder sein.
Ja.
Ich bin aber mit Hunden groß geworden.
Mhm.
Ja, daher waren immer wieder mal Pausen. So, und dann war der Tobi da und mein Sohn sagte damals immer zu mir, oh, ich will auch einen Hund, der ist so süß und so, und du bist der Einzige. Mhm. Das heißt, so ein Familienhund, nein, ich will auch einen Hund. So, und zu der Zeit war der gerade sehr am Daddeln. Mhm. Der hat unheimlich viel Computerzeit verbrannt.
Ich kenne das.
Bis zu 6 Stunden.
Ja.
Und dann habe ich kurzerhand gesagt, okay, du, der Tobi ist jetzt deiner.
Mhm.
Schwuppdiwupp, da war der noch relativ jung.
Mhm.
Und eine halbe Woche später habe ich einen Trauerflor an den Bildschirm gehangen. Damit war die Sache erledigt.
Mhm.
Havaneser gelten als Therapiehunde. Mhm. Ja, die merken ganz viel. Und nun war ich wieder allein. Ja, ich wollte ja auf Tournee was zum Laufen haben, damit ich mich auch bewege und so weiter. Ja. Und dann kam der Uzi in die Familie und da war der Tobi erstmal sehr unglücklich. Ja. Und das haben wir aber gelöst. Das geht ganz gut, wenn Welpen, die bekommen das nicht so mit. Der Uzi war dann da, schmusi, schmusi und so. Aber ich habe wieder volle Konzentration auf den Großen gelegt, der ja ein Jahr älter ist. Mhm. Das hat der Kleine gar nicht mitbekommen. Mhm. Und dann konnte ich das nochmal drehen, weil der war echt kurz davor traumatisiert.
Depressiv zu werden.
Sowas, ja. Also nicht nur Therapiehunde, sondern auch selber.
Muss selber therapiert werden.
Therapiefähig.
Aber das ist natürlich ein genialer Trick, was du mit deinem Sohn da gemacht hast, weil ich kenne das zu Hause natürlich auch, diese Daddelstunden, diese sinnlosen. Und man ist so hilflos und kratzt
das
wirklich.
War so, echt, ich kann das nur raten. Probiert das aus, Leute. Ja.
Kater haben wir schon, aber der schläft zu viel, der fordert den Bub zu wenig.
Okay.
Von daher muss vielleicht auch mal
Willst du
Therapie
sonst noch was wissen über die Telekom? Also du guckst so,
Telekom-esk, oder was?
Deine Augen glänzen.
Ja? Ja, weil ich mich freue, dass du da bist, dass ihr schön da seid. Das haben wir nämlich Uzi ja auch begrüßt, weil man sieht ihn ja wahrscheinlich da auch liegen. Und wie gesagt, wenn du dich um ihn kümmern möchtest, dann mach das bitte. Also die Freude ist groß, dich zu sehen. Und ich habe eben gleich gemerkt, diese große Vertrautheit. Und bei mir kommt das ganz klar durch, diese Telekom-Spots. Ja. Aber auch noch durch die Dreisten 3, die Comedy-WG.
Ja.
Ein Riesenerfolg. Das ist 6 Jahre lang gemacht.
6 Jahre lang gemacht und vor allen Dingen parallel ja auch noch Kommissar gewesen an der Seite von Ulrich Mühl.
Der letzte Zeuge.
Ja, das war tatsächlich parallel.
Ja.
Das haben vor allen Dingen meine Kollegen bei den Dreisten 3, die haben gesagt, wie steppst du das? Weißt du manchmal, in welchem Flieger du bist, in welche Stadt du gerade und so. Das war echt eine coole Zeit, ja.
Der letzte Zeuge war eine geniale Krimi-Reihe und Ulrich Mühe natürlich ein fantastischer Schauspieler. Wie hast du die Zusammenarbeit mit ihm erlebt damals?
Super, super cool. Ich hatte aber noch eine engere Beziehung zu Jörg Gutzun, der mein Kommissar war.
Ja.
Und Uli war immer so ein bisschen für sich, hat auch tolle Inputs gegeben. Bin ja auch noch ein junger Schauspieler gewesen, aber auch sehr respektvoll. Und Jörg war so der Grummelige, der auch mal so frei Schnauze geredet hat. Ja, nicht nur in der Rolle, sondern dann auch mal gesagt hat, pass mal auf, du mach mal ja Janisch mit dem Gesicht. Du bist ja ganz nah mit der Kamera.
Ja.
Das kannte ich schon natürlich, aber da gingen damals noch die jungen Hunde mit mir durch. Habe ich gerade junge Hunde gesagt. genau. Und das hat mir so viel gebracht.
Ja.
So einen ehrlichen Kollegen, so dieses Frotzeln und so. Und zu der Zeit, genau, da ist auch der Julius entstanden und verrückt, schön.
Ja. Aber es war, glaube ich, Sascha Hehn, der zu dir gesagt hat, weniger ist mehr vor der Kamera, oder?
Ja,
dem du bei der Schwarzwaldklinik.
Deswegen sagte ich gerade.
Dieses zu viel machen vor der Kamera wahrscheinlich.
Schon. Und das ist okay. Das ist okay, wenn man uns Komödianten das ab und zu sagen muss, weil lieber mehr Spielfreude und mehr anbieten als eine stumme Jule vor der Kamera, finde ich immer.
Ja,
mittlerweile predige ich das oder sage das meinen Schülern jede Stunde, ne, dass die Kamera ist, die liebt euch sowieso. Flirtet mit der Kamera und nehmt die kleinen Gesten. Das meiste lese ich in euren Augen.
Ist natürlich das Problem, oder? Wenn man Bühne macht und Kamera. Auf der Bühne musst du groß spielen, damit es dir hinten sieht.
Es ist verrückt. Ja. Also ich habe ja wirklich viel in meinem Leben Theater gespielt.
Ja.
Und auch zu der Zeit viel am Theater am Kurfürstendamm, am Renaissance-Theater auch. Wirst du wahrscheinlich nachher alles noch fragen. Genau das ist es, wenn du dann manchmal tagsüber drehst und abends auf der Bühne stehst und am nächsten Morgen wieder Maske hast für die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, dann hat dann Jörg schon ab und zu mir gesagt, hattet ihr doch erst schon gesagt, du brauchst doch ja nicht so viel mit deinem Gesicht zu machen. Du bist doch nicht Ilja Richter.
Du hast gerade gesagt, deine Schüler. Das heißt, du unterrichtest?
Ja. Ja, ich habe während der Corona-Zeit das komplett online verlagert, sogar Theater online geprobt und dann eine Premiere gestemmt, weil wir kurz eine Zeitspanne von 2 Wochen hatten. Die Schüler kommen aber auch zu mir nach Berlin.
Ja.
Ich darf in dem Gemeinderaum von meiner evangelischen Kirche, das ist eigentlich ein Theater, bei mir um die Ecke, darf ich unten auch unterrichten.
Und was bist du da für ein Lehrer? Denkst du, komm, ich habe die nicht so viel, ich muss da relativ viel reinpacken, muss vielleicht auch mal ein bisschen streng sein? Oder ist das ganz warm, ganz wohlig?
Ich weniger. Ich bin eher so transparent in solchen Momenten, wo andere Regisseure und andere Pädagogen, die ich von früher kenne, dann vielleicht laut geworden wären mit einem kleinen Hintergedanken, nämlich um den Schauspieler oder die Schauspielerin zu brechen. Ganz schwierig, ne? Thema Dieter Wedel. Und mit dem Hintergedanken, ja, wenn die dann erstmal weinen und richtig am Boden
dann
sind,
dann
kann ich sie formen. So, das heißt, ich mache das transparent und sage, ich habe jetzt eigentlich so die Tendenz, darüber nachzudenken, wie ich diesen Knackpunkt bei dir aufkriege. Aha. Und dann machen wir das einfach gemeinsam. Wir gehen dann nochmal aus dem eigentlichen Spiel raus in eine Coaching-Situation und klären das direkt, also als Kollegen.
Ja.
Also wir spielen das so miteinander. Ich drehe auch manchmal um und sage, gib du mir mal ein Feedback. Und dann passiert ganz viel. Also so einer bin ich. Und ich, ich sage auch gerne und lehre das auch, dass wir nicht spielen. Ich spiele nicht als Schauspieler, sondern ich stelle einen Charakter dar. Ich mache einen Charakter transparent. Ja, das, was ich alles erarbeitet habe, zeige ich. Und das ist natürlich toll mit fast 40 Jahren Berufserfahrung und viel Kameraarbeit, dass man das eben auch vor der Kamera ganz toll hinbekommt, mit wenigen Gesten.
Du hast da eine Gabel und wirklich, glaube ich, ein Geschenk bekommen, dass du das schon als Kind ja auch machen konntest, dieses Spielen. Ich glaube, schon zu Hause bei euch am Küchentisch. Hast du gespielt? Hast manchmal vielleicht auch so Konflikte ein bisschen gespürt in der Familie, wenn irgendjemand so ein bisschen sauer war oder da was geschwelt hat, so unter der Oberfläche? Dann hast du gespielt und konntest das damit auch so ein bisschen entschärfen. Hast du das früh gespürt, dass da so eine Kraft ist?
Dieses Lachen, ne? Meinst du? Ja, das habe ich auch schon, genau, das ist, begleitet mich, dass ich gemerkt habe, wenn man über das, was ich dann erzählt habe oder gespielt habe, ein befreiendes Lachen geben konnte, ja, wenn das also sozusagen dann plötzlich passierte, dann war das ein schönes Gefühl.
Ja.
Hat das jetzt was mit Erfolg zu tun wieder? Hat das was damit zu tun, dass man in der Öffentlichkeit oder im Rampenlicht stehen will? Ich bin lange Zeit nicht dahinter gekommen, genau, weil man sagt ja oft auch, wenn die narzisstischen Strömungen von uns Schauspielern sehr präsent sind, wenn man sagt, naja, du bist auch einer, der sich verbeugt, wenn es regnet, weil du denkst, ist der Applaus, ja? Das ist so, ich finde es spannend, so eine Gratwanderung zu haben. Natürlich gehört Mut dazu, wenn der Papa seine Noten sucht und die Mama am Kochtopf ist oder gerade ihr berufliches Ding macht auch so. Meine Mutter war damals auch schon berufstätig und so und dann einfach keiner die Anfrage beantworten konnte, wo die Noten von Heinrich sind. Ja? Mama hat dann immer gerufen, es hat der Stresemann versteckt. Es war damals der Intendant der Berliner Philharmoniker. Mein Papa war Cellist der Berliner Philharmoniker. Und der war wütend und hat immer wieder seine Noten gesucht. Und da gehört natürlich Mut dazu, finde ich, ja. Also sagen, okay, jetzt da, ich spiele das jetzt einfach mal nach. Und der Papa konnte plötzlich lachen.
Du hast dann ihn nachgespielt.
Ich habe ihn nachgemacht, bin auf den Stuhl gestiegen oder auf den Tisch und habe die Schnauze voll gehabt von dem Rumkrakehlen. So schlimm war es gar nicht. Flogen auch keine Sachen durch die Wohnung. Aber es war dann schon manchmal so brenzlig, weil er musste ja ins Konzert. Also so oder so ähnlich. Es ging ganz oft um Noten. Und dann waren sie meistens im Cellokasten. Und dieses Ding, das begleitet mich. Also ich freue mich, wenn Menschen zu mir sagen, sie haben mir den Tag versüßt, weil ich lachen konnte.
Und dieses früh das schon spüren, wird man da, großes Wort, wird man davon so ein bisschen abhängig? Dass man sagt, ich möchte das eigentlich immer wieder haben. Du hast gerade so überspitzt gesagt, wenn der Regen aufs Dach prasselt, dann verbeugt man sich. Aber es ist doch trotzdem so ein Kick, oder? Wenn man das hervorrufen kann.
Naja, klar. Das ist ja das, was ich meinte. Ich rede ja sehr schnell, deswegen geht es manchmal ein bisschen unter. Dieses Narzisstische halt, dazu gehört es ja. Ist ja auch vielleicht wieder ganz okay. Es ist nur, es macht so ein bisschen das Maß aus, ne?
Ja.
Wie viel von dem, dass ich sage, ich habe Bock drauf, ich mache den Kick, weil es ist ja auch ein Impuls.
Ja.
Sonst sagt man vielleicht, ja, ich schreibe lieber meinen Roman oder mein Drehbuch und möchte gar nicht in die Öffentlichkeit. So einer bin ich nicht. Ja. Schreibe zwar auch gerne, aber ich möchte dann schon ganz gerne auch zeigen, was ich gemacht habe.
Ich habe gerade deshalb nochmal nachgefragt, nicht weil du zu schnell sprichst oder weil ich Vokabelschwächen habe, sondern weil du mal erzählt hast, dass deine Eltern dir zum Teil auch gesagt haben, hör mal auf zu spielen, sei mal ganz du selbst, bleib mal bei dir. War da schon früh die Gefahr, dass es ein bisschen kippt?
Ich glaube, es waren eher meine Großeltern, wenn ich mich recht erinnere. Und da auch eher meine Großmutter. Und das ist auch das, was letztendlich das ausmacht, was die Erfahrung heute mit sich bringt. Mhm. Es ist schon schön zu sagen, und das funktioniert auch bei mir, ich spiele keinen Charakter, sondern ich zeige das, was ich für den Charakter erarbeitet habe. Ich mache den Charakter transparent. Und wenn meine liebe Großmutter zu mir gesagt hat, dieses Wording ist mir vollkommen verschollen gegangen, wahrscheinlich, weil ich es verdränge, genau, bleib mal bei dir. Und meine Frau auch. Und auch meine Frau. Wenn ich nach Hause gekommen bin, nach einer Vorstellung, komm mal wieder runter, komm. Leg mal die Hände auf den Tisch, atme mal durch, du bist jetzt du selbst. Ist doch gut, wenn man so ein Feedback bekommt. Ich bin daran gewachsen.
Ja. Deine Frau ist Coach, ne? Wenn ich es richtig weiß.
Ja.
Und sprich, sie hat einen ganz guten Blick auf solche
Mediatoren, genau.
Ja. Sie sieht wahrscheinlich schnell, ob jemand bei sich ist oder mal so ein bisschen Ruhe zur Ruhe geführt werden muss, oder?
Ja. Absolut. Und so gibt mir da auch ganz viel mit und das darf ich dann wiederum auch in meiner Schauspielschule anwenden. Mhm. Also ich gucke mir ganz viel von ihr ab. Und hätte ich auch noch viel mehr wahrnehmen können, meine Frau ist nämlich auch noch Qigong-Meisterin, Qigong Yangsheng.
Oh ja.
Und das habe ich nur sehr selten in meinem Leben gemacht, weil mich das immer so zum Schwitzen gebracht hat.
Da habe ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, sag mal ganz kurz, was macht man da?
Qigong ist das langsame Tai Chi.
Sind es diese langsamen Bewegungen,
genau,
die man da...
Genau, in der Mittagspause, die Chinesen, klischeehaft, genau. Halte den Mond, stütze das Universum. Das sind vor allen Dingen so Tierübungen. Ganz simples Beispiel, der Affe ist natürlich viel agiler als der Hirsch. Der Hirsch ist stolz und in dem Moment, wo man diese Übung macht, und das ist das Qigong, lässt man das Qi frei in seinem Körper fließen. Und das passiert durch Dehnung. Ja, das heißt, du hast, wenn du die komplett, auch die Sachen erstmal nach unten lässt, mal auch deine Grenzen auslotest und so weiter und dann merkst, da zieht's, da und dann kommt man, wenn das Ski erstmal fließt, erkehrt die natürliche Ruhe wieder, die man selber gar nicht herstellen muss. Das macht dann schon der Körper von ganz allein.
Und hast du da die nötige Ruhe für diese Dinge?
Habe ich gerade angedeutet, genau. Ich habe es zum ersten Mal machen dürfen auf dem berühmten Schiff, was durch die Welt reist, wo viele Schauspieler, du weißt schon, ja, warum sage ich jetzt nicht den Namen, keine Ahnung. Ja. Da waren wir frisch verheiratet und Barbara hat mir auf meinem kleinen Rekorder überspielt die Qigong-Übungen. Ja. Qigong oder Qigong sagen die Chinesen. Und ich habe das in der Kabine geübt auf der MS Deutschland und hatte eine bescheuerte Kabine, die eine Außenbordkamera hatte und die war, die bewegte sich und ich war das ja an meinem Schreibtisch, ja, und machte das nur im Unterhöschen, ja, und ich hatte ja immer schon so nette kleines Bäuchlein und so weiter und dann bildete ich mir ein, nahm die dann nach der Übung wahr, die sich wirklich, konnte sich auch wegbewegen. Dann bin ich an der Rezeption vorbeigelaufen und dann haben die jungen Damen da wirklich gekichert. Habe ich mir eingebildet. Ja. Dann habe ich jetzt mal eine Pause eingelegt, nicht, weil mir das peinlich war, weil es mir einfach zu blöd war. Ja. Und wie gesagt, ich hatte das ja schon erwähnt, ich kam immer früher sehr viel ins Schwitzen. Das war gar nichts für mich. Aber jetzt in den letzten Jahren hat sich da komplett was bei mir geändert. Ich mache die Übungen und schwitze auch nicht mehr. Ich bin ja auch seit 18 Jahren lebe ich ja abstinent. Vielleicht ist das so eine Phase, ja, dass jetzt irgendwie, jetzt mache ich die Übung ein bisschen mit Widerstand, aber ich gehe da durch.
Du hast gerade, weil du es erwähnt hast, seit 18 Jahren abstinent. Das war ja, glaube ich, eine kuriose Situation. Du saßt bei Giovanni Di Lorenzo in 3:09.
Gut recherchiert.
Und der hatte, glaube ich, ein lecker Weinchen dabei.
Zum zweiten oder dritten Mal war ich in der Sendung, genau.
Und wollte dich immer da zum Weintrinken animieren, natürlich freundlich gemeint. Und du hast dann quasi offengelegt, dass du Alkoholiker warst, dann wurde das öffentlich. Hattest du ohnehin vor, das irgendwann mal zu teilen?
Nein, gar nicht. Ich bin da leider ein bisschen impulsiv und das hatte ich mir dann auch eingebrockt, aber ich habe es nicht bereut. Weil der Moment war so, dass er sagt, warum nicht und so, riech doch wenigstens mal dran und erklär mir doch, was steckt dahinter. Dann kam ich erstmal mit dem Satz, den ich auch gelernt hatte in meiner Selbsthilfegemeinschaft, sag einfach das, was dir im Moment, was ehrlich, du musst auch nicht auf alles antworten, aber ich möchte gerne noch ein bisschen länger leben, ich habe halt damit ein Problem für mich entschieden, ist nichts mehr für mich. Und er bohrte aber nach. Und dann rutschte, glaube ich, gar nicht mal so, das ist sehr das Wort Alkoholiker raus, sondern süchtiger Mensch.
Süchtig.
Und da war er sehr respektvoll. Mhm. Das fand ich cool. Und kaum war ich zu Hause, ich glaube, hatte ein bisschen frei. Auf jeden Fall habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Mhm. Markus, glaubst du an den lieben Gott? Mhm. Und als das Buch rauskam, saß ich dann knapp anderthalb Jahre später bei Maischberger. Mhm. Und habe dann die Entstehungsgeschichte berichtet.
Mhm. Das ist ja eine heftige Geschichte, die dahinter steht, weil du sehr früh mit Drogen in Kontakt gekommen bist, mit 15.
Genau, so wie meine Hauptfigur in meinem Roman.
Ja. Und ab da ging, also wenn man mit 15 quasi auf diese Schiene gerät oder auf dieses Gleis und dann hast du trotzdem so viel erreicht als Schauspieler, dann als Regisseur, nachher dann auch als Buchautor. Wie oft, wenn du jetzt zurückschaust, wie oft stand es auf der Kippe?
Oft, glaube ich. Es ist eine Krankheit, die an der Seele nagt. Mhm. Und es sind Momente, wo man, solange man noch aktiv süchtig ist, kurz davor ist, an die Wand zu fahren. Und dann kommt bei jedem, der aufhören darf, oder bei jeder, die aufhören darf, kommt der Moment der Kapitulation. Ja. Jeder steigt an dem Moment aus dem Fahrstuhl, wo es für ihn der richtige Moment ist. Mhm. Ja? Und habe aber sehr viel schon darüber geredet. Ich finde es total cool, dass wir darüber reden. Ich bin aber so ein bisschen lösungsorientiert. Ne? Mhm. Ich sage immer, sucht euch Hilfe und gebt das zurück, was ihr bekommt an Hilfe. Also die Süchtigen, die bei uns in der Hotline anrufen. Ich bin in der Hotline vom 12-Schritte-Programm und sitze da mehrmals die Woche, nehme die Telefongespräche an. Und es ist oftmals so, dass wenn man dann den Menschen wieder begegnet in den Meetings, dann ist es so nach ein paar Jahren. Mhm. Da tritt immer der Moment ein und der war bei mir auch so. Du gehst dann in den Service. Das heißt, du gibst etwas zurück von dem, was du bekommen hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also es ist nicht zu unterschätzen. Das fängt beim Kaffeekochen an, das beim Flyer verteilen oder beim Greeterdienst draußen an der Tür, die Neuankömmlinge begrüßen. Also wirklich ganz normale Sachen. Das habe ich von Anfang an gemacht.
Ja.
Das will ich gar nicht groß reden. Ja? Mhm. Also das sind so wesentliche Facts, die funktionieren.
Für unser Verständnis trotzdem, weil du gesagt hast, jeder steigt an dem Punkt aus oder aus dem Fahrstuhl, hast du, glaube ich, gerade das Bild genutzt, an dem es dann geht oder an dem der richtige Punkt dann ist. Was war bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, ey, es geht nicht mehr? Es waren Drogen, es war Alkohol?
Ja, lass uns nicht in die Tiefe gehen, haben wir schon so oft besprochen. Das Thema möchte ich abhaken.
Ja?
Ja, möchte das Thema abhaken.
Aber ist das nicht, wenn du sagst, Service?
Kapitulation, absolute Kapitulation. Das, wo es nicht mehr weitergeht.
Ja?
Du hast es ja vorhin angesprochen, wirklich, das bahnt sich dann an und dann geht es irgendeinen Moment, wo die ganze Familie wegbricht, die Frau wegrennt und so weiter. Mhm. Was ganz Schlimmes passiert. Und das ist die Kapitulation. Ja. Und wenn man die nicht nutzt, dann ist man am Arsch.
Ja.
Dann ist man echt am Arsch, weil wir Süchtigen sind sehr sture Menschen und es wird immer wieder schön geredet und auch die Familie fängt plötzlich an, co-abhängig zu sein. Ich glaube, viele, die jetzt zuhören, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wisst, wovon ich rede, wovon wir gerade reden. Und das ist eine Familienkrankheit und wir können nicht Verantwortung für die Krankheit übernehmen. Das geht nicht. Du kannst auch nicht gegen die Krankheit kämpfen. Du wirst den Kampf nicht gewinnen. Mhm. Aber du kannst Verantwortung für deine Genesung übernehmen. Mhm. Und das bringt's.
Ich finde gut, dass du immer die Stoppschilder setzt, ne? wo du sagst, damals genau. Nicht. Ich frage jetzt an dem Punkt nochmal, weil du jetzt gerade gesagt hast, Familienkrankheit, Co-Abhängigkeit. Mhm. Hat das da seinen Ursprung, dass deine Frau in die Coach-Ecke, also als Coachin dann gearbeitet hat?
Die hat mir schon, als wir uns kennengelernt haben, auf Malediven auf den Kopf zugesagt, du bist süchtig, aber ich habe dich trotzdem lieb. Und da war die damals schon Qigong Yangsheng Schülerin.
Okay.
Und ist diplomierte Designerin, hat in Darmstadt studiert und diplomiert, sagt man diplomiert? Keine Ahnung, schieß mich tot. Kommt eigentlich aus Pforzheim und also aus Baden-Württemberg. Die hatte das schon, damals war das bei ihr angelegt.
Du warst der Tauchlehrer.
Ich war der Tauchlehrer, aber jetzt ist sie die Lebenslehrerin.
Aha.
Machen wir mal einen Bogen, einen schönen Bogen zu heute. Weil das interessiert die Menschen ja auch und dich auch. Barbara ist auch heute eher der Lebenscoach für uns. Wir verabschieden uns gerade von Berlin. Und wir wollen dieses wunderschöne Ländle, dieses Baden-Württemberg hier in den Schwarzwald und möchten hier uns wieder verankern, ne? In der Nähe von meiner lieben Schwiegermutter und die wohnt noch in Pforzheim, lebt noch und Barbara kommt mit ihrem Beruf gut unter und ich stecke meine Fühler aus. Und so wie das damals war bei uns auf dieser Insel, ist Barbara heute der Lebenscoach. Ich war damals Tauchlehrer. Ja? Man macht Open Water, man macht den und dann irgendwann den Rescue und dann den Dive Master. Und ich hatte das drauf und war zum Tauchen geflogen. Das ist natürlich eine irre Geschichte, was da alles hinten dran hängt. Verliebte mich in Barbara. Die war schon am Flughafen, sind wir uns begegnet und das war süß und so. Die guckte mich immer an, wir hatten beide Gucci-Brillen und die mochte mich gar nicht, weil ich war auch schon im Korpulent und so. Oh Gott, der war denn? Und dann sagten ihre Freundinnen, das ist ein Promi. Ja, ich kenne den nicht. Die guckte keinen Fernsehen, die hatte keinen Fernseher. Mhm. Die wusste nicht, wer ich bin. Und dann habe ich ihr Blümchen auf den Frühstückstisch gelegt und ihre Freundesgruppe und sie auf Bitte einmal um die Insel geführt, eine Schnorchelrunde gemacht. Ja. Die wollten nicht tauchen. Und dann habe ich sie an der Küche vorbei, bewusst, weil das sind die kleinen Weißspitzenhaie und Schwarzspitzenhaie. Mhm. Und hat so diese kleinen Schreckmomente und die tun nichts. Wusste ich also und Barbara schwamm neben mir, paddelte neben mir. Überholte mich so ein bisschen und plötzlich tauchte vor uns so eine riesengroße Cassiopeia-Schildkröte auf. Das ist heute noch unser Maskottchen. Und so wie ich damals dieser Tauchguide war und dann 4 Jahre lang ihr die große weite Welt gezeigt habe, als Mensch, nicht als Mann, als gleichberechtigter Partner. Wir haben nämlich dann ein Dreivierteljahr später geheiratet und sind immer noch rumgereist und haben die Welt gesehen, von unten und von oben. So ist Barbara eben heute diese ruhige, treibende Kraft, die sagt, Mensch, das war eine tolle Zeit, Berlin, komm, wir gucken mal und so Schwarzwald, die schöne Luft. Früher war das noch so, wenn man in Karlsruhe gelandet ist oder in Baden-Baden, da bin ich schon geflasht worden von dieser Luft.
Das ist heute noch so.
Es ist unfassbar schön, so unglaublich.
Aber also zwei Dinge. Zum einen hast du diese schöne Geschichte jetzt doch erzählt, unaufgefordert, einfach weil es eine schöne Geschichte ist und weil die wahrscheinlich dein Herz immer noch bewegt. Und zum anderen, mir steht es nicht zu, aber du jetzt aus Berlin in den Schwarzwald?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Eingang, das habe ich dich vorher zum Start ins Gespräch noch nach Berlin gefragt und haben deine Äuglein schon geleuchtet, ne?
Ja, das ist so. Weißt du, wir sind ja nicht weg aus der Großstadt. Selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir möchten lieber mit Freunden ein Haus aus Stein kaufen an der spanischen Küste. Ja, das war so die alternative Idee. Ja. Und wollen dann mit 3 Familien zusammen und so weiter, das steht so ein bisschen im Raum, aber du weißt, wie es ist. Der eine will dann wieder nicht und das liebe Geld und so. So ist man ja nicht weg von Berlin, selbst wenn man in Spanien an der Küste ist. Ja. Und Baden-Baden, Karlsruhe, super lecker, toll. Mhm. Man ist relativ schnell wieder in Berlin, genau. Mhm. Und es ist schon die Lebensqualität und die Menschen auch. Das ist ein tolles Ländle hier.
Ja, gute Nachricht für den Südwesten natürlich. Herzlich willkommen. Wir werden das voller Wohlwollen natürlich dann beobachten. Mich überrascht es nur, weil ich dachte, den kriegst du aus Berlin nicht weg. Warum auch?
Das ist so. Ne? Ich bin ja auch, hab ja polnische Wurzeln und ein einwanderndes Volk.
Weil du vorher gesagt hast, lass uns über die Gegenwart reden. Wir hatten den Suchtmenschen. Schauen wir nicht zurück, aber schauen wir vielleicht auf den. Mein Suchtmensch bleibt man.
Genau.
Was sind jetzt deine Themen? Wo musst du kämpfen?
Wo muss ich kämpfen? Also gut, also wenn du die Zeit hast.
Ich habe dich ja eingeladen, dann nehme ich mir die Zeit. Nein, aber es gibt auch immer wieder, dass man sagt, ist es, keine Ahnung, ist es das Essen, wo sind offene Flanken, wo du immer wieder gucken musst,
dass dir gut geht. Also ich dreht mal Tachlis. Ich habe vor 3 Wochen umgeschaltet von den Softdrinks. Das hier zum Beispiel ist eine Cola Zero. Da sagt mein Sohn immer, wenn du unbedingt Bock drauf hast auf diesen süßen Geschmack, dann nicht leid. Entschuldigung, müsste rausschreiben.
Es gibt auch Pepsi und Tax-Free und
Stahl
egal.
Raus oder krass. Wie oder was. Ja, also das ist ein Zero-Getränk. Mhm. Da ist also bei dem Light-Getränk ist noch mehr Zucker drin. So. Mhm. Das ist aber echt eine Ausnahme, weil vorhin wurde mir ein Kaffee angeboten und ich gesagt, ne, dann wenn noch ein bisschen Coca-Cola. So. Also, ich wollte Tachles reden. Ich stelle eine Sprudelwasserflasche mehrmals am Tag, es sind vier, in den Kühlschrank, die kühlt schön, also muss schöne Sprudelsaft drin sein und ich habe frisch gepressten Zitronensaft oder nehme Zitronen- oder Limettensaft aus dem Supermarkt. Mhm. Und dann bastle ich mir ein Getränk, was sprudelt, was frisch ist, was nach Zitrone schmeckt. Ja. Und das ist schon ein Riesenschritt von mir, weil ich war der absolute Softdrink-Fanatiker. Ja? Okay. Ja, ich sage in meinem Soloprogramm, wollt ihr wissen, wie ihr herausfindet, dass ihr keine Diabetiker seid. Ja, nicht in der Küche, nicht auf dem Sofa, im Supermarkt. 3,5 Liter Tropicana Orangensaft auf Ex. Ja, und dann bist du mal eben in der Notaufnahme. Und ja. Also ist okay. So, ja. Das ist das eine. Mhm. Konstruktiv, Werkzeugkasten, nutzen. Mhm. Dann jedes Mal, wenn ich esse und ich esse gerne und gekocht habe, sind ja für 3 Personen, dann nehme ich mir nicht noch eine 2. Portion. Mhm. Das ist meine große Baustelle. Mhm. Ich esse gerne noch mal einen mehr. Ja? Oder habe eben gerne Softdrinks getrunken. Und dann ist es so, ich bin ja gerade erst in diesem Jahr fertig geworden mit meinem Buch und mit meinem Roman. Und da ist es auch so, man merkt es glaube ich auch, ne? Hallo, guten Tag, mein Name ist Markus Majowski. Ich habe sehr lange Sätze und spreche sehr, sehr viel und sehr schnell. Man merkt es so. Das ist das Irre bei der gemeinsamen Arbeit gewesen mit meinem Co-Autor, dem Nikolai Tiedler.
Wir reden gleich über das Buch. Bleibst du noch ganz kurz bei der Bleib mal noch bei dem, was du da gerade ja so angehst. Die 2. Portion, der frische, gesunde Drink im Kühlschrank, dass du den quasi bereit hast, dass du diese Anfechtungen irgendwie bearbeitest.
Das ist toll, der Mann, der hat das alles mitbekommen und so weiter und speichert das ab und weiter, bitte.
Genau, lass uns da nochmal bleiben. Was sind noch so Strategien, mit denen du dich da so ein bisschen einzäunst, damit es nicht drüber rausgeht? Ja,
wow. Ich habe angefangen, auf dem Blech Haferflocken zu rösten und nochmal Nüsse und so weiter. Ja. Da kommen auf die Nüsse aber kein Zucker oder Salz oder irgendwelche Gewürze, sondern die sind ganz pur. Mhm. Und wenn ich jetzt Walnüsse habe oder Pekannüsse und habe irgendwann die Schnauze voll davon, dass ich sage, oh, die sind so trocken, röste ich mir die. Ja, richtig lecker. Das ist eine Strategie. Und mache mir dann eben mein Crunchy fürs Müsli selber.
Ja.
Dann bin ich vor einigen Jahren endlich konsequent von Milchprodukten weg. Mhm. Das gilt aber jetzt nur für mich. Ich möchte damit niemandem auf die Füße treten. Mhm. Entschuldigung, die Cola macht sich schon wieder bemerkbar. Und bin umgestiegen, wunderbar, und bin umgestiegen auf Schafmilch und Ziegenmilch.
Ja.
Und das ist auch so ein schöner Knaller. Ich esse vor jeder Mahlzeit erstmal einen Löffel Quark.
Ja.
Schafsquark, weil da ist so viel Eiweiß drin und Proteine, dass das dem Körper erstmal für die Verdauung und für die Verbrennung einen Motor gibt, einen Kick. Das heißt, er arbeitet.
Ja.
Wenn ich dann mit Nüdelchen hinterherkomme, ich liebe Pasta, dann ist es für den Körper angenehmer, weil er ist schon am Arbeiten.
Genau. Da geht es um Blutzuckerspiegel, ne? Dass der nicht so in die Höhe schießt,
right,
oder?
Right, ja. Genau. Möchtest du auch auf das Thema Zucker zu sprechen kommen?
Du hast gesagt, du redest Tacheles und deshalb darfst du das dann alles da mit reinpacken.
Alles klar. Vielleicht ein andermal. Ich habe auf jeden Fall Verantwortung auch dafür übernommen. Mhm. Ist alles, es ist ein, wie soll man sagen, hat jetzt über viele Jahre mal funktioniert schon mal.
Ja.
Ich war schon mal richtig schlank. So um die 99 Kilo, das ist für mich viel, bin ich immer noch der Pausbackige, ja, aber jetzt wiege ich so um die 120 und habe gerade erst 5 Kilo runtergeschaufelt, also es war bei 125 und alle sagen immer zu mir, du siehst gar nicht aus wie 125 Kilo
hätte
oder 120,
auch,
genau.
Hätte ich nie getippt.
Yeah, that's alright, weil ich glaube, das liegt daran, dass ich in Bewegung bin, durch die Hunde.
Mhm.
Seit neuestem bin ich im Boxtraining, weil ein Kollege von dir gesagt hat, wo ich im Interview war, ich habe 25 Kilo verloren durch Boxen.
Mhm.
Und dann bin ich in so einem Studio, wo ich nicht mit anderen Leuten in einem großen, mit elektronischen Geräten und so weiter, sondern echt so alte Hanteln und Gummizug und so weiter. Ja, und das einmal die Woche. das ist es, war für mich eine echte Rakete und eine wahnsinnige Überwindung. Ich hatte keinen Bock auf Sport und schon gar nicht auf Boxen. Aber nun ist es da, habe auch einen neuen Kumpel und genau, es ist ja einfach, ja, also solche Sachen.
Ja, aber ist doch toll, du machst doch wahnsinnig viel.
Ach na komm, was soll ja jetzt auch keine Lobbudelei sein. Nee, aber ich versuche es halt. Ja. Danke.
Find's wichtig. Und wie gehst du mit dir um, wenn es daneben geht? Wenn du mal irgendwie dann doch erst die Pasta und dann den Ziegenquark oder so. Ist okay. Bist du gut zu dir oder fällst du dann in ein Loch?
Nee, ich bin dann gut zu mir. Ist aber auch ein bisschen neu, weil im Moment bin ich so geflasht von den Sachen, die passieren rund um die Geschichten, die ich gerade erzählt habe in letzter Zeit. Und bekomme so viel Feedback und konnte so viel bewegen. Aha. Und da bin ich ohnehin in so einer kleinen Glücksschleife gerade drin.
Was meinst du mit Dingen, die du bewegen konntest?
Ich bin wieder bei meinem Buch.
Ja, okay. Nee, weil ich dachte, es schließt vielleicht nochmal an die, was du machst in der Suchthilfe, wenn ich das jetzt mal so nennen darf.
Das ist etwas, was ich vorhin versucht habe zu betonen. Das ist ein Prinzip. Mir wurde ganz viel geholfen und ich habe für mich die Verantwortung übernommen, dass ich in die Schleife hineingehe, in dieses System und sage, ich gehe in den Service, in den Dienst, ich gebe das zurück.
Ja.
Das ist also was ganz Normales, jetzt so, also gar nicht mal so, sitzt in der Hotline und so und ist im Berliner Senat in der Drogenpolitik engagiert und so weiter, darum geht's nicht. Sondern ich erzähle mal von mir und wenn ich einen Vortrag halte, ob beim Tannenhof, Suchtberatung oder für die Krankenkassen, dann können sich die Süchtigen oder betroffenen Familien und Einzelpersonen das nehmen, was für sie gut ist. Das andere können sie wegwerfen oder ignorieren. Das, was sie verstehen und was irgendwie was mit ihrem Leben auch zu tun hat, weil ich es ausgesprochen habe, das können sie vielleicht für sich benutzen. Und das ist nicht, weil ich es mache, um da ein besserer Mensch zu sein, sondern es ist meine Lebensversicherung.
Und du willst kein Lob dafür? Deshalb machen wir weiter?
Gerne.
Ja, weil du schimpfst immer, wenn man dich loben will, dann wirst du, dann schimpfst du mit mir. Du hast gemeinsam, was mich zunächst mal interessiert, wie schreibt man zusammen einen Roman? Ich finde das, ich kann mir das nicht vorstellen. Mit Nikolai Tegeler hast du einen Roman geschrieben, Maria und Yasemin. Kannst du mir, ohne jetzt zu sehr in die Breite und Tiefe zu gehen, sagen, wie spricht man sich ab, wenn man gemeinsam einen Roman schreibt? Hat einer die Idee, der andere schreibt? Oder gibst du das Manuskript nach 5 Tagen und sagst, hier, mach mal weiter und gibst nach 10 Tagen wieder zurück? Wie geht das?
So eine Endphase vielleicht gar nicht so schlecht. Genau, gut erkannt. Nikolai Tegeler ist bekannt dafür bei mir im Freundeskreis, dass er gut schleifen kann. Also Sätze kürzen, dramaturgisch gucken auf die Sachen. Und ich habe 2 Jahre lang an dem Stoff gearbeitet und ich wollte herausfinden, ob Liebe einen Menschen heilen kann, der zum Töten programmiert ist, zum Töten erzogen wurde. Ja. Das ist die Geschichte, auch so grob umrissen. Und als das Exposé fertig war, bin ich auf Nikolai zugegangen, habe gesagt, du, ich weiß, nimm mir doch mal so ein paar lange Sätze weg. Hilf mir, den roten Faden beizubehalten. Wir sagen auch gerne Kill Your Darlings. Ja. Und wenn dann ein Kill Your Darlings stattgefunden hat, dann kann man gucken, vielleicht der eine oder die andere Idee kann mal wieder rein. Aber erstmal kommen so diese, leicht obsoleten Sachen raus. Ja. Und dann hat Nikolai auch ganze Kapitel geschrieben, weil es ihm Spaß gemacht hat.
Und du hast dir das gefallen lassen? Dass er Dinge rausgenommen hat?
Nee, ich habe auch gemeckert. Also,
Ideen.
Ich habe auch, einmal habe ich unheimlich geschimpft, weil da war dann der ganze Schluss schon fertig und er hatte keine Zeit, den Schluss zu lesen und hat ein Kapitel ziemlich am Anfang verändert. Ja. Und ich habe gesagt, um Himmels Willen, du kannst doch nicht ein Kapitel einfach so komplett umschreiben, ohne dass du sagst mir davon, du hast den Schluss noch nicht gelesen, dann löst sich doch hinten auf, es muss doch am Anfang da stehen. Ja, ist ja okay. Und da macht der Ton die Musik natürlich, aber man ist dann, kämpft um sein Kind. Und wir sind zusammengeblieben. Wir gehen sogar auf Lesereise miteinander.
Schön. Und du hast gerade gesagt, aufs Töten programmierter Mensch, da geht es um eine Schläferin. Das ist eine Spionagegeschichte, das ist eine Liebesgeschichte. Es ist dramatisch und spannend und geht zu Herzen. Das war mal das, was ich dazu sagen kann. Wenn du in kurzen Worten noch sagst, worum geht's?
Also zunächst einmal möchte ich gerne betonen, dass es auch Dark Romance ist. Weil es sehr viele Liebesgeschichten geht und Liebesmomente, ja, wo es um Abhängigkeiten geht. Aha. Menschen, die in einer Abhängigkeit zueinander sind und da auch Gewalttätigkeiten stattfinden. Mhm. Wie kam es dazu? Die Geschichte wurde mir anvertraut von einer iranischen Freundin, die Urgeschichte. Von
einer echte?
Eine persische Freundin hat mir die Urgeschichte anvertraut. Ja. Daraus ist ein Roman entstanden, muss man auch so stehen lassen. Ja. Also vieles haben wir wirklich dazu empfunden. Okay. Aber die Urgeschichte ist die eines 14-jährigen persischen Mädchens, die mit 14 Jahren als Waise in die Lager der Revolutionsgarden gekommen ist, in Iran, mhm, die Ausbildungslager, und zur Kindersoldatin erzogen und gedrillt wurde. Mhm. Und auch konditioniert. Und konditioniert ist in vielen totalitären Regimen, nicht nur im Iran, etwas, was mit Menschen geschieht, wenn man sie drillt auf bestimmte Programmierungen. Mhm. Ja, also zum Beispiel ganz simpel gesagt, wir kennen das vielleicht, man hört eine bestimmte Melodie, gibt's auch, kommt auch öfters in Filmen vor, ja, und dann wird ja plötzlich aktiviert ja ein Programm.
Gibt's genau. Das wirklich?
Ja, das gibt's wirklich. Oder ein bestimmter Geruch. Ja. Ja? Und das wird natürlich gerne eingesetzt bei Agenten und Schläfern und Terroristen, die im Ausland aktiv sind und die natürlich auch ein eigenständiges Leben führen. Mhm. Und dann irgendwie auch manchmal wegrutschen vielleicht und plötzlich einen eigenen Willen bekommen und sowas. Mhm. Und da haben dann die totalitären Regime Zugriff, wenn sie wirklich lange und intensiv diese Konditionierung durchführen, dass sie tief in die Psyche dieser Menschen eingreifen.
Und das war oder ist bei deiner Protagonistin,
ja,
der Fall?
Das ist bei meiner Protagonistin Yasemin dabei. Sie ist die Antagonistin, sie ist die dunkle Kraft in der, in der Geschichte. Und in der Erzählung meiner Freundin tauchte auch die Maria auf. Maria mit einem anderen Namen, auch Yasemin mit einem anderen Namen. Ich habe das verfremdet bewusst. Und die beiden Frauen sind sich begegnet und haben sich lieben gelernt. Und Maria ist eine eher schwache Person, eine Person, die eine Borderline-Erkrankung hat. Mhm. Und diese starke Antagonistin Yasemin, die diesen bösen Auftrag hat, die wird durch die Hinwendung zu diesem Mädchen, die ihre Borderline-Erkrankung hat, ja, und mit Anfällen allem Möglichen, geht die plötzlich, haben wir das Thema Service, ja, geht die in den Service für dieses Mädchen und legt eine Drehung hin und löst auch ihre eigene Konditionierung auf, ganz geschickt, weil sie weiß, dass sie programmiert ist. Ja, es ist...
Lass uns nicht zu viel verraten, man merkt ja schon, was da alles drin steckt an Spannung, Emotionen. Aber weil du gesagt hast, du hast Glücksmomente erlebt, jetzt als du mit dem Buch unterwegs warst, so habe ich es zumindest interpretiert. Ja. Was wurde dir gespiegelt?
Die Glücksmomente, die ich im Moment habe bei den Lesungen und bei den Leserbriefen, ist das, dass viele sagen, schönes Lokal, Kolorit, das Berlin der 90er, der 80er, wir finden uns wieder. Dann auch die Geschichten, wie Berlin, wie Yasemin in Berlin clean geworden ist. Mhm. Wir sind wieder bei meinem Thema, ja, Drogensucht und Abstinenz, wie sie das geschafft hat, clean zu werden. Und dann auch die diese Bereitschaft von uns beiden Autoren, in den Dialog zu gehen mit muslimischen Freunden, muslimischen Zuhörerinnen und Leserinnen, die sagen, super toll recherchiert, gar nicht islamophob, zwar knallhart die Hand erhoben und gesagt, stopp bis hierhin, das darf ich als Mensch. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich das Gefühl habe, die terroristischen Anschläge in meinem Land gehen hoch und so weiter. Da würde ich auch was gegen tun. Ja. Und das wird in dem Thema, in dem Buch auch thematisiert. Und aber wie gesagt, es bleibt ein Roman. Mhm.
Ich wünsche dir noch mehr so Glücksmomente. Ich habe mich gefreut, dass ich dich kennenlernen durfte, eine Dreiviertelstunde lang. Alles Gute.
Bye-bye.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD-Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.